Ich freue mich, dass Sie heute diesen Sonntag benutzen. Es ist der Sonntag, der traditionell der Erinnerung unserer Verbundenheit mit dem Volk Israel gewidmet ist, dem Israelsonntag. Und da steht drüber, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott kündigt seine Verheißungen nicht auf, auch nicht über Israel. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir wollen miteinander singen, sollt ich meinem Gott nicht singen, 232. Wir singen es nach der schwäbischen, schweizerischen Melodie. Vielleicht sind einige unter uns, die es noch nie so gesungen haben. Und Sie werden da schnell mitsingen können, eine sehr fröhliche, frische Melodie. Sollte ich meinem Gott nicht singen? 232, die ersten drei Verse und den letzten Vers, den 11. Wir wollen beten. Du barmherziger Vater, wir wollen dir danken an diesem Morgen, wie du uns mit deiner Güte umgibst, wie wir das erlebt haben in den zurückliegenden Tagen, wie du uns beschirmst und mit vielen Gütern überschüttest. Aber am wunderbarsten ist deine ewige Gnade, dass wir vor dich treten dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen deine ganze Liebe zu uns so groß machst, dass sie uns wieder bewegt und treibt und erfüllt. Wir kommen zu dir auch mit vielen Sorgen und Nöten und Ängsten, aber wir wollen uns bei dir ablegen. Aber wir wollen vor dir auch aussprechen, dass wir vielfach dein Wort gebrochen haben und dir untreu gewesen sind. Herr, du musst uns jetzt all die Schuld wegnehmen und uns frei machen und vergeben. Wir wollen jeder für sich dir in der Stille das sagen, was uns bedrückt und belastet. Wir danken dir, dass du alles in des Meeres Tiefe versenkst. Lob sei dir. Amen. aus dem Hesekiel-Propheten. Der Lautsprecher ist heute sehr leise. Wenn man noch etwas aufdrehen kann, bis er pfeift. Nein, näher kann ich nicht mehr ran. Dann schreien wir einfach. Wenn man noch ein Stück aufdrehen könnte, bis er pfeift. Hesekiel 39 von Vers 21 ab. Das auf Seite 829. Jetzt ist sehr gut. 829 im Alten Testament bei den ausgelegten Bibeln. Hesekiel 39 von Vers 21. Bibelkenner erinnern sich, was dort steht. Da steht zuerst vom neuen Herzen, das Gott schenkt. Hesekiel 36. Hesekiel 37, vom Lebendigwerden der Totengebeine. Hesekiel 38, wie der Feind aus dem Norden gegen Israel loszieht. Und nun Hesekiel 39, Vers 21. Ich will meine Herrlichkeit unter die Heiden bringen, dass alle Heiden mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe. Und meine Hand, die ich an sie gelegt habe, und das Haus Israel soll erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von dem Tage an und ferner hin. Und die Heiden, das sind also wir, die Nichtjuden, sollen erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist, weil sie sich an mir versündigt hatten. Darum habe ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in die Hände ihrer Widersacher, dass sie allesamt durch Schwert fallen mussten. Ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und mit ihren Übertretungen verdient haben, und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht Gott der Herr, nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, vergessen, wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen und niemand sie schreckt. Und ich will sie aus den Völkern zurückgebracht, und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Heiden gezeigt habe, dass ich heilig bin. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie unter die Heiden weggeführt habe und wieder in ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurücklasse. Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. Nun singen wir miteinander 216, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. 216, und da singen wir die Verse 4 bis 7. Darf ich unterbrechen? Und zwar, ich will noch mal was dazu sagen, weil wir neulich schon bei diesem Lied daran erinnert haben, es ist das erste Missionslied, das im gesamten deutschsprachigen Raum erschienen ist. Erstaunlich, dass Christen so lange das vergessen konnten. Die Iroschotten haben das Evangelium zu uns gebracht, aber wir Deutschen haben unheimlich lang gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass eigentlich Jesus als das Klarste und die erste Pflicht für einen Christen die Mission herausgestellt hat. Bogatzki war selber sehr kränklich, er konnte nicht ausreisen, hat bei August Hermann Franke in Halle einen sehr großen Einfluss gehabt. Und dieses Lied hat ungeheuer viele ermutigt, die damals mit Bartholomäus Ziegenbalg und mit Blitzschau nach Indien hinausgegangen sind und in viele andere Länder. 5, 6 und 7. Also Mietling heißt, das ist einer, der es bloß um des Jobs willen macht. Sein Wort, das Jesus in Johannes 10 gebraucht. Und interessant ist, dass bei dieser Missionsbewegung von Anfang an Israel, die Juden, im Blickfeld waren. Vor dieser Missionsbewegung des Pietismus in der Orthodoxie gab es schreckliche Judenkonvente. Das war eine schlimme Sache. Da hat man die Juden zwangsweise zu Christen machen wollen. Im Pietismus fing was ganz anderes an. Eine ungeheure Liebe. Einer der ersten judenchristlichen Missionar war der bayerische Jude Josef Wolf, der um die halbe Welt gereist ist. uns Evangelium vom Messias Christus erzählt hat. Waren sowieso meist Juden. Ich freue mich, dass wir am Abend des Erntedankfestes hier um 19 Uhr wieder einen Abend haben, Musikabend von Juden, jungen Juden, die alle an Jesus als den Messias glauben. Jews for Jesus aus San Francisco. Und da freuen wir uns immer wieder, wenn die uns daran erinnern, dass die ersten Jesus-Jünger Juden waren. Nun ist heute der Predigttext Jesaja 44. Dieser Teil des Jesaja-Buches, verstehen Sie mich, sonst winken Sie gleich und nicht am Ende beim Ausgang. Das deprimiert mich dann, wenn Sie sagen, Sie haben nichts verstanden. Ich kann auch brüllen und dann hören Sie mich. In diesem Teil des Jesaja-Buches sind so wunderbare Trostworte drin, die alle zu den Lieblingsworten Ihres Lebens gehören. Auch hier im Zusammenhang von der Vergebung, von der Liebe Gottes, die nicht bricht, dass Gott uns nicht vergessen und abschreiben kann, ist alles zuerst zu Israel gesprochen, zu den Juden. Und darum interessiert uns das auch, wie Gott das einlösen wird bei seinem Volk. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat. Und der dir beisteht von Mutterleibe an, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Und du Jeschurun, das ist ein Ehrenname, Kosename für Israel, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob, und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Man weiß es nicht einmal genau, wie viele Völker es auf dieser Welt gibt. Es ist ganz schwierig zu zählen. Aber so viel weiß ich. Es gibt gar kein Volk auf dieser Welt, das so gewaltige und große Versprechungen Gottes hat, die noch nicht eingelöst sind, wie das Volk der Juden. Und man stößt trauernd drauf beim Bibellesen. Man hält den Atem an. Das unglaublichste Märchen hat ja Gott schon wahrgemacht. Man muss eigentlich den Kopf schütteln, weil man es so gar nicht richtig verfolgen kann, wie das immer ging, dass die Juden sich nach 2500 Jahren Vertreibung, wenn man von der Zerschlagung des Nordreichs mal herrechnet, 2500 Jahre später sich wieder sammeln im Land der Väter. Und selbst die hohe Politik hat kein großes Interesse gehabt, den Juden den Raum zu bereiten. Fast waren es Randereignisse, ein unglaubliches Märchen, aber nach dem Wort des Herrn, nach dem, was in der Bibel geschrieben steht. Aber das Größte steht noch aus. Das Größte steht noch aus. Ist noch nicht erfüllt. Über das will ich heute reden. Überm Volk der Juden. Beginnt hier, das ist mein erster Punkt, so höre nun doch. Es war schon damals im jüdischen Volk ganz schwer, dass dieser Jesaja sich überhaupt bemerkbar machen kann. Ich habe gerade in den letzten Tagen der Vorbereitung auf diesen Sonntag gedacht, wenn man sofort während Nachrichten einschaltet, was passiert in Tschetschenien und was ist wieder für eine Katastrophe passiert, Überschwemmungsunglück in Spanien oder wie ist die Zahl der Arbeitslosen und geht die Wirtschaft endlich vorwärts. Man kann oft auf die großen Ankündigungen Gottes gar nicht mehr hören, weil man mit den Tagesereignissen viel zu sehr beschäftigt ist. Der Blumhardt, der hat einmal gesagt, er sei so fröhlich, so voll guter Zuversicht, blicke er in die Zukunft. weil er weiß, dass eine ganz große Sache Gott noch einlösen wird, die er in seinem Wort gesagt hat. Obwohl doch die Zukunft vor uns ziemlich dunkel aussieht. Wenn wir es von unseren Tagesnachrichten her beurteilen, oder wenn wir auch auf die Ankündigungen Jesu achten, muss man sagen, die Zukunft sieht sehr dunkel aus. Jesus sprach sehr pessimistisch davon, dass Krieg und Kriegsgeschrei nicht aufhören wird, dass die Nationalitätenkonflikte nicht aufhören, ein Volk erhebt sich wie das andere, dass die Teuerung nicht in den Griff zu bekommen ist, dass die Armut bleibt. Das ist eigentlich erschütternd, dass all die großen Menschenprobleme nicht gelöst werden können. Aber eins lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Gott hat in dieser Zukunft noch vor, dass er durch seinen Heiligen Geist mächtig wirken wird. Er hat noch sehr viel vor und ganz besonders unter seinem Volk Israel will er wirken. Höre doch! Ja, warum? Auf was kann man denn das gründen? Warum kann man sich denn darauf verlassen? Es gibt in der Bibel immer nur eine Begründung, die Gott gibt. Ich will. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige, sagt der Herr. Außer mir ist keiner. Ich bin der Fels. Ich will. Und Gott ruft dieses Ich will hinein in unsere Zeit. Und es ist für Bibelleser immer wieder wunderbar, wenn man an diese Worte kommt. Ich will. Ich will die Müden erquicken. Ich will euch aufrichten. Ich will ausgießen über euch den Geist der Gnade und des Gebetes. Mit ewiger Gnade will ich mich über euch erbarmen. Da haben sie den Felsen. Da haben sie eine Zusage Gottes. Können Menschen sagen, was sie wollen. Gott hat sich verpflichtet. Ich will. Und hier hat er sich verpflichtet, dass er seinen Geist ausgießen will. Ich will. Ich will mächtig wirken. Mich beeindruckt das bei Israel immer sehr, wie Israel ein Staat geworden ist. Doch gewaltig. Eine blühende Wirtschaft aufgebaut. Und das alles, ein Strom von Flüchtlingen. Wie die in der Kultur leben, hochstehendes Volk, wie sie ihre Schulen und ihre Universität aufbauen und die Forschung. Aber eins fehlt noch. Das mächtige Wirken des Geistes Gottes. Die Rückführung war nur ein Teil. Und gerade in diesem Hesekiel-Buch ist so prima beschrieben. Ich will meinen Geist unter euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. An was erkennt man den Geist Gottes? Dass er uns zu gehorsamen Menschen macht. Vielleicht kommt das in den gegenwärtigen Ereignissen auch ein bisschen zu kurz, dass in der Bibel immer das als Kennzeichen des Heiligen Geistes angegeben wird. Dass Menschen ein neues Leben haben, im Gehorsam Gottes stehen. Da braucht man äußerlich gar nicht viel sehen. Es ist ihnen eine Freude und ein inneres Bedürfnis, von innen heraus den Willen Gottes zu erfüllen. Da sprach Ezekiel von den toten Gebeinen, die wieder lebendig werden. Gott will wieder seinen Atem einblasen, seinen Odem in diese toten Gebeine, dass sie wieder lebendig werden. Neues Leben soll entstehen, aber neues Leben nicht bloß aus der Menschenkraft, sondern neues Leben aus Gott. Zu den großen Ereignissen unserer Zeit gehört ganz bestimmt, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe der judenchristlichen messianischen Gemeinden gewachsen sind, neue sind entstanden. Die Zahl in Israel ist immer noch sehr klein, weltweit ist sie größer der messianischen Juden. Aber da gibt es ein Büchlein, da sind so kurze Lebensberichte zusammengefasst, wo Juden erzählen, wie sie zum Messias Jesus fanden. Zum Beispiel ein Bericht drin von einem Rockmusiker aus Argentinien namens Fabio. Und das ist so ein junger Mann, wie heute viele leben, in einer Selbsterfahrungsgruppe, dann mit religiösen Trips und dann nahm er Drogen bis zum Kokain. Hat alles ausprobiert, um irgendwo seinen Lebensraum zu weiten. Schließlich bricht er auf seiner Suche und kommt nach Israel und dann Sagt, das hat ihn schon merkwürdig berührt, durch die Gassen von Jerusalem zu gehen. Er tritt in eine Talmudschule ein. Und er findet keinen Frieden. Er besorgt sich ein Neues Testament, ist angesprochen, liest das, kommt nach Elat und trifft dort auf einen gestrandeten Seemann namens Johann. Die, die mit uns in Israel waren, kennen den Johann, ein Original. Und die zwei begegnen sich, der Fabio und der Johann. Und die machen ein kurzes Gespräch und da sagt der Fabio, ich glaube, dass der Messias Jesus heißt. Und der Johann sagt aus Holland, komm mit mir in mein Haus. Und da wohnt doch und plötzlich passiert die entscheidende Veränderung. Nicht bloß, dass sie über Jesus reden, nicht bloß, dass sie miteinander in der Schrift lesen, sondern dass das ganze Leben dieses jungen, gestrandeten Musikers sich total wandelt und er ein neuer Mensch wird, durch den Geist Gottes. Was ist das für eine wunderbare Revolution, wo Menschen erneuert, verändert und verwandelt werden? Ich will meinen Geist ausgießen. Das interessiert mich doch so, weil das nicht bloß das Volk der Juden braucht. Wenn ich heute an unsere erstorbenen Kirchengemeinden denke, an meine eigene Müdigkeit oft im Glauben, wie in mir oft die Kraft zum Guten fehlt, dann wollte ich so eine Erneuerung erleben. Ich wollte mich ausstrecken und sagen, Herr, wenn du deinen Geist ausgießt, gib ihn mir. Mehr will ich davon haben. Ich will von deinen Strömen lebendigen Wassers haben. Wen da dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus. Trink doch von diesen Gaben. Der August Hermann Franke, von dem also praktisch dieses Lied auch stammt, das Bogatzki-Gedicht hat, der hat mal einen schönen Satz gesagt, den habe ich mir in meine Bibel reingeschrieben. Gottes Geist will stets ohne Unterlass tätig sein. Und wer seine Ströme nicht fließen lässt, kann sich nicht entschuldigen. Streck du dich doch danach aus. In unseren Apotheken werden viele Medikamente gehandelt. Es ist immer wieder gut, wenn man eine Krankheit hat und dann hat man das richtige Medikament und das wirkt und das hilft. Ob das nun Fieber ist oder ob das Schmerzen sind. Ich habe mir das ausgemalt, wie das wäre, wenn es ein Medikament gäbe, das uns verschrieben werden könnte. Ein Medikament, das uns ganze Geborgenheit schenkt. Frieden. Ein Medikament, das die Schwermut überwindet. Irgendetwas, was uns ganz große Freude schenkt. Was eine Liebe bei uns auslöst, was uns tätig macht zum Guten. Das Medikament gibt's doch. Das ist doch der Geist Gottes, der Heilige Geist. Der gehört in unser irdisches Leben ganz fest hinein. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hauchte er den Lebensatem hinein. Aber dann haben wir Menschen uns alle von diesem Geist Gottes getrennt. Wir wollten uns nicht mehr von diesem Geist Gottes beherrschen lassen. Wir haben unser Ich an diese Stelle gesetzt. Wir wollten selber über unser Leben bestimmen und jetzt will Gottes Geist wieder in unser Leben hinein und wirksam sein. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, ist das nichts anderes, als wenn Christus in der Mitte unseres Lebens regiert. Dann ist sein Geist am Wirken und er kann uns beherrschen, unsere Gedanken und Sinne. Dann ist das plötzlich da. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut bis hin zur Keuschheit. Der Reinheit meiner Gedanken. Herr, erfülle mich. Du sagst, du willst noch einmal wirken. Wir sind gespannt, bis Gott noch einmal die Erneuerung beim Volk Israel bewirkt. Aber ich bin gespannt und bete darum, dass Gott neues Leben schenkt in ihrem Hauskreis, in ihrer Familie, in ihrem Leben noch einmal mächtig wirkt, dass die Jahre, die sie noch in dieser Welt leben, zur Gottes Ehre gelebt sind. So wie es damals beim ersten Pfingstfest war. Es waren schüchterne Männer, die zusammenstanden. Aber der Geist Gottes hat sie bewegt. Und dieses Wort, das dann ein Petrus gepredigt hat, das hat auch Frucht gewirkt. Und darin hat man den Heiligen Geist wiedererkannt, an einer klaren Bekehrung. Die äußeren Symptome sind es nicht. Nicht, dass sie auf die starren. Das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes Menschen von der Sünde überführt. und ihnen den Frieden Gottes zuspricht und die Vergebung so überwältigend groß, dass das neue Leben ergriffen werden kann. Jetzt steht das Nächste da. Als Erste war, höre doch, ich will, höre doch, ich will. Ausgerechnet in der trostlosen Wüste. Warum macht Gott das in der Wüste? Was ist denn Wüste? Heute Nacht ist wieder ein ziemlicher Regenguss über uns heruntergegangen. Wir können dieses Bild nicht verstehen. Das kann man in unseren Breiten nicht verstehen. Aber Sie haben es vielleicht schon einmal erzählt gehört, dass in den heißen Wüstenländern ein großer Regen, der niedergeht, blühende Landschaften hervorruft. Vielleicht nur für ein oder zwei Tage, weil dann das Wasser wieder wegtrocknet. Aber wo Wasser ist, da blühen die großartigsten Bäume und Früchte und da wächst alles wunderbar, da ist ein Garten da und Leben. Und vorher kann man alles probieren. Man kann den Garten hacken, man kann Samen hineinsäen, aber es kann nichts wachsen, weil das Wasser fehlt. Es geht nur um dieses eine, um das Wasser. Und immer wieder in der Bibel ist das verglichen mit der Gabe des Geistes Gottes, mit der großen Zusage der Erneuerung des Volkes Gottes. Dass unsere Kirche eine Reformation, eine Erneuerung braucht, ist doch ganz klar. Aber das liegt doch nicht an neuen Gesangbüchern oder an neuen Talären oder an neuen Kirchbauten oder an neuen Ordnungen oder an neuen Formen. Sondern es liegt einfach daran, ob Menschen sich füllen lassen vom Geist Gottes, ob Christus in unserem Leben Raum hat. Und jetzt steht da von der Wüste. Und ich dachte, das ist sicher gut, weil viele von Ihnen heute sagen, das sieht genauso aus wie in meinem Leben. Da ist alles rissig und trocken. Ich weiß eigentlich alles, aber es fehlt die Kraft, die das Gute hervortreiben will. Und in mir fehlt dieses, was sprossen und sprießen lässt. Man kann ja den Glauben nicht gleichsam mit Gewalt aus sich herauspressen oder herausdrücken. Es muss doch wirklich spontan passieren, aus der großen Freude. Und dann gibt Gott diese wunderbare Ankündigung, dass er mächtig wirkt durch seinen Geist, wie ein Regenguss, wie schüttet und alles mit sich reißt. Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich bitten, dass Sie jetzt nicht auf äußere Phänomene achten, sondern vergleichen Sie es bitte mit den großen Erweckungsbewegungen, die Gott auch im Laufe unserer Geschichte geschenkt hat. Ob das die Erweckungsbewegung des Pietismus war, äußerlich hat man gar nicht viel gesehen, als dass durch unser Land eine Unruhe ging und Menschen, die Gorken in Tübingen, die etwas derben Weinbauern dort, die nie in eine Kirche gegangen sind, sich in ihren Weinberghäuschen treffen wollten und Bibel lesen. Das war plötzlich ein Hunger da nach dem Wort Gottes. Das ist Erweckung. Es geht immer um die Mitte, es geht um Christus. Und wenn Sie sehen wollen, was die Wirkungen des Geistes Gottes sind, ich habe Ihnen vorher aus Galater 5 die Frucht des Geistes erwähnt, oder das schönste Kapitel vom Heiligen Geist in der Bibel, Römer 8. Ihr seid nicht mehr ich-bezogene Leute, sondern der Geist Gottes treibt euch. Dieses große Kapitel des Zuspruchs, wenn euch der Geist Gottes regiert, dann seid ihr frei von allem Zwang, das Böse tun zu müssen. Das ist doch die Not unseres Lebens. Jetzt darf ich es ganz direkt sagen, wo die geistliche Revolution heute in unserer Mitte erkannt wird, ist an der Heiligung unseres Lebens. Nicht mal eine volle Kirche sagt unbedingt, ob der Heilige Geist da ist. Sondern man muss es sehen an der Frucht, am Lebensstil, am Gehorsam, dass das wirklich von Gott kommt und dass das durch und durch geht. Wie eine Riesenflut will das Gott noch einmal tun. Und da freue ich mich und bin so froh, dass er das einlöst. Es wird erinnert schon mit den Namen an den alten Jakob. Sie wissen doch, dass der Jakob ein bisschen ein Beispiel ist, das man ungern so erzählt, weil der hat doch so komische Methoden angewandt. Der hat doch seinen Vater betrogen. Solche Leute gebraucht Gott, dass sein Geist mächtig wirken kann. Und was geschieht dann am Ende? Dass er Israel wird. So wird er ja dann nachher genannt. dass er sich an den Herrn hinhängt und sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Nur das müssen sie tun. Herr, ich will deine Gaben haben. Ich möchte, dass du in meinem Leben die Mitte bist und dass du mich regierst. Das wird die Erneuerung Israels sein. Es wird die Erneuerung aller christlichen Kirchen sein. Und da wird neues Leben entstehen. Ich habe schon am letzten Sonntag gesagt, wenn Sie mich fragen, wie Erneuerung geschieht, neues Leben, aus dem Bibellesen und aus dem Hinklammern an Jesus, wird auch neues Leben kommen, nur aus dieser Mitte. Und jetzt noch das Letzte, da wird erzählt, wie weltweit das Volk Gottes wächst, das neue Israel. Also da ist noch ein ganzes Stück nicht aufgelöst. Das heißt, beim Paulus, der noch einmal über diese ganzen prophetischen Worte gesprochen hat, Römer 9 bis 11, sehr wichtig, wenn Sie es für sich zu Hause nochmal lesen, dass er sagt, ganz am Ende werde Israel gerettet werden. Was wird denn vorher noch geschehen? Es muss das Evangelium bis zum letzten Volk der Erde durchdringen. Ja, das ist schön. Wir sind ja mit unserer Gemeinde sehr dabei und ich danke Ihnen, dass Sie das verstehen, dass es nicht bloß irgendein verrückter Spleen von mir ist. Wo der Geist Gottes mächtig wirkt, hat man Interesse für die Gotteswelt, für die Weltmission Gottes. Da wacht das Interesse auf. Anders geht das ja gar nicht. Man müsste ja gerade auf seinen Ohren sitzen und das geht so schwierig, wenn man es da oben hat. Also, das kann man ja gar nicht überhören. Vor 14 Tagen durfte ich in der Mandschurei an einem Gottesdienst einer nicht registrierten Gemeinde teilnehmen. Ich habe vorher noch gelesen in dem Buch Gebet für die Welt, dass dort in der Mandschurei es kaum Christen gibt, eine der geringsten Raten der Christen. Eine brechend volle Versammlung, fast nur junge Leute, mit einem Heißhunger, in großer Aufmerksamkeit das Wort Gottes gehört, die Lieder gesungen, wie wir nachmittags eine Zeugnisversammlung gehalten, wo man erzählen musste, was Jesus im Leben tut. Und ich habe dann den Leiter gefragt und habe gesagt, wir wissen da gar nicht davon. Er sagte, ich kenne schon in dieser Stadt 10.000 gläubige Christen persönlich. So viel gibt es in unserer Stadt. Da geschieht eine große Missionsbewegung, von der wir oft nichts ahnen. Und er sagte, die Chinesen sind in diesem Sozialismus wie ein ausgetrockneter Schwamm. Die saugen alles in sich auf. Da muss man gar nicht viel machen, man muss nur da sein und dann kann man weitergeben. Das ist aufregend, wenn man das verfolgt, wie das in allen Teilen der Welt gegenwärtig geschieht. Aber was uns noch interessiert und wofür wir beten, Herr, lass doch diese Erneuerungsbewegung auch in deinem Volk Israel anbrechen. Wir wollen dahinter stehen, hinter diesem Zeugnis dieser messianischen Juden, die in Tel Aviv oder in Jerusalem, in einer Teestube oder durch eine christliche Buchhandlung oder auch in persönlichen Gesprächen Jesus als den Messias bezeugen. Und wir sagen, es muss doch eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen. Aber das Große ist, dass weltweit die Gemeinde Jesu in einem atemberaubenden Tempo wächst. Das Einzige, was uns bedrückt, Europa ist ganz dunkel. Unsere Stadt Stuttgart, die Zahl der Christen werden immer weniger, der echten, bewussten Menschen, die mit Jesus in einer Lebensgemeinschaft leben. Wir wollen nicht klagen. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Gott durch Sie seinen Geist mächtig wirken lassen will. Es kommt nicht auf Ihre Gaben an, es kommt nicht auf die äußeren Formen an, es kommt nicht einmal drauf an, auf die Zugehörigkeit zu welcher Konfession. Da sind wir immer sehr locker, da fragt sich niemand hier in dieser Kirche. Aber das Kennzeichen dieser neuen Gemeinde des wahren Israel, was wird das sein? Dass einer sagt, ich gehöre dem Herrn, ich gehöre Jesus. Das ist Bekenntnis. Es geht nicht mehr um andere Fragen. Es geht nicht um Nebendinge im Glauben. Ich will Jesus eigen sein. Das wird das Kennzeichen derer sein, die zur Gemeinde gehören. Ein anderer wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen. Hat man früher bei den Sklaven gemacht. eingebrannt auf die Hand. Er wird sagen, das soll sein, ich möchte dem Herrn gehören. Und wenn es um uns her ganz dürr aussieht, und wenn Sie sagen, bei mir sieht es aus, wie wenn alles erstorben wäre, Gott will Neues schaffen. Wir freuen uns an der großen Gemeinschaft, zu der wir gehören dürfen. Wir freuen uns, dass Gott seine Gemeinde erneuert und dass Gott seinen Heilsplan zu Ende führt und dass er sie mit dazu hineinnimmt und sie einspannt und dazu gebraucht. Amen. Wir haben nun die Freude, dass wir Sabine Flah zu einem zweijährigen Dienst auf dem Missionsschiff der Operation Mobilisation aussenden dürfen. Und wir wollen, bevor wir dies tun, wollen wir das Lied aus unserem Liederbüchlein, aus dem Grünen, singen. Belebt dein Werk, o Herr, 772. Bekannt, das kommt aus dem Englischen, aus dem großen Raum der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir singen nochmal den ersten Vers, weil wir die Noten dabei haben. Sabine Flath wird uns zuerst jetzt was sagen, was auf Sie zukommt.
Also was genau ich machen werde, weiß ich auch noch nicht. Das werde ich dann erst erfahren, wenn ich auf der Logos bin. Aber das Schiff wird auf alle Fälle erstmal im amerikanischen Raum bleiben. Das heißt zuerst in den USA und Kanada und dann später nach Lateinamerika wieder runtergehen. Ich habe wirklich noch keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Aber ich denke, egal was es ist, Gott wird es gebrauchen. Und ich bin echt dankbar und froh, dass ich gehen darf und dass Sie mich senden und auch unterstützen werden.
Dietmar sagt im Namen der Jugend hier noch ein Wort.
Das ist ja interessant, wenn man nicht weiß, wo man eingesetzt wird. Da kommen vielleicht mal Situationen auf dich zu, wo du denkst, wie wird es werden? Wo du vielleicht auch fragst, Herr, wohin soll ich jetzt gehen? Und es ist ja ein Wort, was der Petrus zu Jesus gesagt hat. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dieses Wort aus Johannes 6 möchte ich dir ganz besonders sagen, dass du für dich persönlich einfach weißt, im Wort Gottes habe ich immer einen Bergungsort, kann ich immer Trost und Kraft finden. Und auch die anderen Menschen, mit denen du zusammen bist, die dürfen darin auch finden und forschen und reich werden. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.
Und ich will dir bloß noch sagen, dass das, was wir heute gesagt haben, dir besonders gilt. Dass der Herr selber sagt, ich will mit dir sein. Und sein Geist will mächtig durch dich wirken und Frucht schaffen. Wir wollen uns erheben und du kniest nieder, dass wir mit dir beten.
Herr Jesus, wir wollen dir danken für das Leben von Sabine Flath. Herr, dass du sie als dein Kind gerufen hast, dass sie dir nachfolgt. Wir wollen dir jetzt auch danken für die Zeit, die vor ihr liegt, diese 2 Jahre, dass du sie in ganz besonderer Weise ausrüstest mit deinem Geist, dass sie wirklich für dich ein Zeugnis sein kann und dass die Menschen, mit denen sie zusammenkommt, wirklich deine Herrlichkeit an ihr erkennen. Segne du sie und setze du sie zum Segen, dass Frucht wächst für deine Ewigkeit.
Und wir freuen uns, dass du willst. Du willst Großes wirken. Durch Sabine Flath, aber auch durch uns. Gebrauche auch uns jetzt an unserem Platz. Segne auch die Familie, aber auch jeden von uns in seinen ganzen persönlichen Bezügen. Wir wollen doch alles für dich leben. Auch unseren Beruf, auch die Beziehungen zu unseren Freunden und Bekannten. Wir dürfen dich auch bitten, dass du in unserer Stadt, diesem riesigen Missionsgebiet, mächtig wirkst. Du siehst die vielen verzweifelten Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben mehr sehen. Und gib uns auch Weisheit, wenn wir ihnen begegnen, dass du doch in dieser Stadt noch einmal mächtig wirken kannst, durch deinen Heiligen Geist, wie du es getan hast in den Jahrhunderten vor uns. Wir dürfen dir auch danken, wie du durchs Waldheim in den letzten 14 Tagen geführt hast. Du hast so viel dort geschenkt. Wir bitten dich jetzt auch für die Jugendfreizeiten, die vor uns liegen. Gib auch dort viel bleibende Frucht. Und dann wollen wir auch an die denken, die jetzt nicht unter uns sein können, an die Alten und Kranken. Kehre du bei ihnen ein und richte sie auf. Gib ihnen Freude in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir wollen jetzt noch singen vom Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, 428, dem Blumhardt-Lied, den ersten und den letzten Vers, 428.
Yeah.
Wir sind Gott dankbar, dass er in den letzten 14 Tagen diese wunderbare Wetterlage geschenkt hat und dass unser Feenwaldheim so durchgeführt werden konnte. Wir sind aber auch vielen Mitarbeitern unendlich dankbar, die sich so eingebracht haben in diese Riesenhütze, in der Küche oder bei den Gruppen, mit so viel Liebe und Einfühlungsvermögen unseren Kindern solch herrlich schöne Feen gemacht haben. Ganz herzlichen Dank. Wir wollen an dieser Stelle mal richtig danken. Wir haben hinten Zettel liegen, ein grüner Zettel. Das sind die Kurzauszüge aus den Briefen der Missionare drauf, die von der Gemeinde kommen, aus Gruppen der Gemeinde und in verschiedenen Missionswerken tätig sind. Wer den noch nicht hat, nehmen Sie ihn mit. Ich könnte mir auch vorstellen, es wäre mal nett, Sie würden hier und da einfach ein Grüßlein schreiben. Die gehen oft da zu ihrer Postbox und langen hinein und da ist nichts drin. So wie sich die Sabine auch freut. Die muss ja deshalb nicht zu, die schreibt ja ihren Freundesbrief, den man dann vervielfältigt bekommt. Aber das ist wichtig, dass die draußen spüren, sie nicht vergessen. Wenn Sie für solche Leute beten, ist schön, wenn Sie in die Losungsbücher hineinlegen, konkret dafür beten. Das sind hinten diese DIN A5 Zettel in grün. Wir freuen uns, dass wir Mitarbeiter schon bei OM haben, den Albrecht Körner, dann die Familie Deetsch, in Pakistan, die gerade im Sprachstudium sind. Wir wollen heute, wenn wieder einer aus unserer Mitte sich so einer in einem Ruf gehorsam zeigt, er sagt, ich will hinausgehen, wollen wir unser Opfer dafür geben. Und wir freuen uns, dass dieser Dienst geschieht. Wir wollen die für die Arbeit der Logos geben und freuen uns, dass die Sabine geht als ein Zeichen der Mitfreude und des Dankes. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.